Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich werde euch missbrauchen für ein Projekt, was es deutschlandweit so meines Wissens nicht gibt. Hintergrund ist folgendes. Ich bin ein großer Freund von Jüngerschaft. Ich möchte, dass Menschen gottähnlicher werden. Und wie ihr alle wisst, das passiert in vielen Gemeinden gerade irgendwie nicht so. Das heißt, Leute hören 50 Predigten im Jahr und dann fragt man am Ende des Jahres, sowas hat sich in deinem Leben geändert? Und das ist relativ wenig. Und wenn man nüchtern genug als Prediger sich das eine Weile anschaut, dann muss man irgendwo selbstkritisch sagen, hier liegt ein didaktisches Problem vor. Weil wenn Leute sich substanziell nicht ändern und die christliche Szene wird im Moment immer schwächer, Leute haben immer weniger Ahnung von der Bibel, sind immer weniger Christusähnlich, alte, reife Geschwister haben immer noch Probleme, wo du denkst, boah, ey, das hättest du vor 30 Jahren klären können, das ist so kompliziert nicht, obwohl die alle 50 Predigten im Jahr hören. Deswegen werde ich etwas probieren. Ich werde den klassischen Ansatz von Predigt, wie er in evangelikalen Gemeinden wie unserer typisch ist, verlassen. Ich werde ein halbes, dreiviertel Jahr mit euch etwas spielen. Was ich spiele, kommt daher, dass ich an einer anderen Stelle Dozent bin, an einer Hochschule. Und wenn man Dozententätigkeit ausübt, dann ist dieses vorne stehen und frontal was machen schon lange out. Also die Frage, was ich vermitteln will, was ich dir sagen möchte, tritt schon lange zurück hinter einer ganz anderen Frage. Nämlich, was möchte ich, dass, wenn du hier rausgehst, verstanden hast, aber vor allem, was möchte ich, dass du anders machen kannst? Versteht ihr? Nicht nur hier oben, sondern hier soll was verändert werden. Und das möchte ich mit euch spielen. Und deswegen werde ich und auch die Predigtschüler nächstes Jahr werden etwas ausprobieren. Wir werden mit euch in die Predigt Lernaktivitäten integrieren, wo ihr mal kurz für 5 Minuten was machen müsst, um quasi das zu reflektieren, was hier vorne gesagt wird und dann nach Hause zu gehen und nicht nur zu sagen, ich habe was verstanden, sondern ich habe das schon mal gemacht. Also ich gehe quasi mit einer Fertigkeit oder mit so einer angedachten, angemachten Fertigkeit nach Hause. Wir nehmen nichts weiter als klassische Dozententätigkeit, wie jeder es eigentlich auf diesem Planeten macht, und sagen, das übertragen wir mal auf Predigt. So, warum ist das neu? Keine Ahnung, das macht halt keiner sonst und wir werden es tun. Dazu ist es aber natürlich nötig, dass ihr mitmacht. Mitmachen heißt, ihr braucht einen Stift. Ab nächste Woche habt ihr einen Stift dabei. Wenn nicht, werde ich euch vorne welche hinstellen, das aber mehr für die Gäste. Zweitens, ihr braucht ein Klemmbrett. Ihr dürft euer eigenes Klemmbrett mitbringen oder aber ihr kriegt von mir eins. Ich habe mal 50 Stück gekauft, so für den Start. Ab nächsten Sonntag, wenn ich dran bin, stehen vorne Klemmbretter. Klemmbretter heißt Jürgen. Jürgen bietet dir an, mitzumachen. Du musst das nicht, das ist völlig freiwillig. Und zu dem Klemmbrett gibt es dann einen Zettel. Okay? Du schnappst dir also, wenn du in den Gottesdienst reingehst, ein Klemmbrett oder bringst dein eigenes mit, schnappst dir einen Zettel und einen Stift. Stift, den werde ich auch hinstellen. Ich werde es dir ganz leicht machen. Du kannst alles vergessen und trotzdem mitmachen. Okay? Wichtig ist nur, besorg dir das. Wenn du sagst, will ich nicht, bin der Handy-Typ, kein Problem, mach dir ein Foto, auch gut. Ich will nur, dass ihr versteht, wir wollen eine kleine, oder ich möchte, und ich bin so ein bisschen für das Predigen hier so ein bisschen halb verantwortlich, das muss irgendwann mal bestätigt werden von der Ältestenschaft, aber ich möchte was ausprobieren. Ich möchte überlegen und dann mit euch in einem halben, dreiviertel Jahr mal ein Feedback kriegen, nehmt ihr mehr mit aus der Predigt, wenn ich euch zwischendrin mal so einen Impuls setze, okay? Das ist ein bisschen die Idee. So, jetzt würde ich, kannst du das mitmachen und du, ja, die hier verteilen für alle die, die wollen. Ja, niemand muss, aber wer mag, kann einfach so eine Kladde haben. Wer möchte eine haben? Du willst mit Sicherheit eine haben. Genau, heute ist ja nur Abendmahlsgottesdienst, von daher gibt es nur einen kleinen Predigtimpuls. Genau, meldet euch, wie ihr wollt. Ich habe eh zu wenig, also muss nicht jeder. Eine Bitte noch, sowohl an das Moderatorenteam, das am Ende anzusagen, dass man die Kladden bitte wieder hier reintut. Okay? Wenn ihr es vergesst, auch nicht schlimm. Das war das, was Antje und ich dachten, dass es jetzt total kruschelig ist, aber ab nächste Woche wird es gut, Antje. Wir kriegen das hin. Okay, sehr schön. Also ihr habt das jetzt verstanden und jetzt kann ich mein Thema mit euch machen. Ich möchte, also ihr habt wirklich mehr von der Predigt, wenn ihr euch eine Kladde besorgt. Hast du eine? Hier vorne, hier wird noch eine gebraucht. Schau mal, hier. Selina braucht noch eine. Ansonsten schaut zu zweit rein. Okay. Braucht noch einer? Hand hoch. Da vorne sind noch zwei Stück. Da ist noch eine und da. Maggie und Salome. Maggie und Salome haben sich noch gemeldet. Hanna auch. Ja, sorry, auf dem Weg. Also nochmal, ich werde dafür sorgen, dass es nächste Woche mehr gibt. Ich kaufe noch ein paar. Eckart, kannst du von da hinten einmal durchzählen, wie viele Leute hier drin sitzen, damit ich eine Zahl für nächste Woche habe? Einfach nur so, du hast einen guten Überblick. Lass dir Zeit, du hast den ganzen Impulszeit, damit ich nur ungefähr weiß, wie viel. So, jetzt unser Thema. Impuls heute, ganz simpel, das Thema Zweifel. Ich möchte mit euch über Zweifel nachdenken und meine These heute lautet, dass es zwei Arten von Zweifel im Leben eines Gläubigen gibt. Es gibt hilfreiche Zweifel und es gibt zerstörerische Zweifel. Und die beiden voneinander trennen zu können, ist relativ wichtig, weil die einen machen mich kaputt und die anderen bringen mich tatsächlich in meinem geistlichen Leben voran. Und ich möchte ganz grundsätzlich am Anfang erstmal einen Punkt in den Raum stellen, der da heißt Zweifel. Und vielleicht ist dir das Wort Zweifel ein Stück zu groß. Fragen, die mir durch den Kopf gehen, wo ich sage, da habe ich keine Antwort. Das passt ein Stück weit nicht zu meinem Gottesbild, zu meinen Erfahrungen. Solche Dinge, Fragen und Zweifel sind normal. Schaut mal hier, Psalm 73. Ein paar Verse einfach aus dem Psalm. Da hat man den Asaf, Psalm 73, die Verse 1 bis 3. Ein Psalm von Asaf, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Da ist einer mit Gott gut unterwegs, sieht aber, dass es denen, die ungläubig sind, irgendwie besser geht als ihm und versteht die Welt nicht mehr. Und dann heißt es ab Vers 12 dann, siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Ja, hier sind die, die haben mit Gott nichts am Hut, die werden immer reicher. Da ist jede Finanzentscheidung, boah, ja, und ich, der ich mit Gott lebe und ich versuche es gut zu machen, ich stehe da und das Einzige, was ich kriege, Vers 14, doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Das ist das, was ich habe. Die einen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, werden immer reicher, die sind gesund, denen geht's gut und ich, der ich mit Gott leben will, geplagt den ganzen Tag. Versteht ihr, Asaf versteht das Leben nicht. Das ist, worum es mir geht. Das ist, wo ich dastehe und denke, Mann, was soll das? Anderes Beispiel, Matthäus Kapitel 11, Neues Testament. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Jetzt, das ist der, der gesagt hat, nach mir wird einer kommen. Das ist der, der gesagt hat, da ist er, der Sohn Gottes. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Und irgendwie passt sein ganzes Leben nicht mehr. Jetzt stellt er sich eine Frage. Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Kann das sein, dass der, den ich für den Messias hielt, womöglich nicht der Messias ist? Kann das sein? Und dann heißt es hier, Matthäus 11, Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Also habe ich mich vielleicht verhört? Kann es sein, wenn ich sehe, was du tust, das passt nicht, das ist mir nicht das, was ich erwartet habe. Du machst die falschen Sachen, Jesus. kann es sein, dass du gar nicht der Messias bist. Und ich habe euch diese beiden Beispiele, AT-NT, Psalmist, Johannes der Täufer, einfach mal mitgebracht, damit ihr merkt, Zweifel, Fragen, Unverständnis gehört zum Gläubigsein einfach dazu. Es gibt keinen gesunden Glauben ohne ein aufrichtiges Sehnen nach Verstehen wollen. Und zu diesem Verstehen wollen, weil das ja so ein Prozess ist, gibt es irgendwann diesen Punkt, wo ich eine Frage stelle und noch keine Antwort habe. So, das heißt, Zweifel sind irgendwie total normal, die gehören dazu, aber Vorsicht, es gibt zwei Sorten von Zweifeln. Hereinspaziert. Da ist auf der einen Seite der Zweifel, der hilfreich ist, und dann gibt es den zerstörerischen. Wir fangen mal mit dem Guten an, okay? Weil der ja macht einfach mehr Spaß. Johannes Kapitel 20, das ist der gute Zweifel. Das ist, wenn du eine Frage hast und du meinst es irgendwie ehrlich. Johannes 20 ab Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. So, das ist der sogenannte ungläubige Thomas, ja, dem man sagt: Hey, Jesus ist auferstanden, der war hier. Glaube ich nicht. 8 Tage später. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Also wir sind nach der Auferstehung, Jesus erscheint den Jüngern leibhaftig, Thomas ist nicht dabei, die anderen erzählen ihm davon und er zweifelt. Das hier ist guter Zweifel. Gut deshalb, weil die Motivation dahinter gut ist. Thomas will glauben, das ist überhaupt nicht sein Problem, er will nur nicht leichtgläubig sein. Und deswegen dieser Wunsch nach mehr. So, was macht hilfreichen Zweifel in deinem Leben aus? Es sind 3 Dinge. Erstens, hilfreicher Zweifel ist immer offen für Korrektur. Zweitens, es geht ihm immer um Wahrheit. Also es geht nicht um Selbstrechtfertigung, sondern Thomas, gutes Beispiel. Er will glauben, und wo er dann Jesus sieht, kommt eins der stärksten Christusbekenntnisse, die wir überhaupt im Neuen Testament finden: Mein Herr und mein Gott. Und drittens, ein hilfreicher Zweifel führt in eine tiefere Beziehung mit Gott. Und zwar, das ist so bei Asaf, ja, der stellt auch diese Frage: Wie kann das sein? Und wenn ihr dann mal Psalm 73 weiterlest, werdet ihr merken, da macht in seinem Leben irgendwann Klick. Und dann versteht er: Oh, ja, cool. Und das ist hier bei Thomas nicht anders. Also, ich will das ganz deutlich sagen. Hilfreiche Zweifel, hilfreiche Fragen, dieses ehrliche Fragen, das ist nicht nur erlaubt. Es ist wichtig. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass ich im Glauben weiterkomme. Nur wenn ich Fragen stelle, Dingen auf den Grund gehe, bildlich gesprochen meine Finger in seine Seite lege und schaue, was ist da wirklich dran, nur dann komme ich geistlich ans Ziel. Und deswegen mein Tipp: Stell die Fragen, die du hast. Und ich kann dir das von hier vorne sagen, diese Gemeinde hat vor deinen Fragen keine Angst. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du denkst: Oh, was werden die denken, wenn ich jetzt hier die... Ey, mach dir mal überhaupt keinen Kopf. Wir halten deine Fragen locker aus. 2, also ich mache nochmal alle 3. Offen für Korrektur, es geht um Wahrheit und es vertieft die Beziehung mit Gott. Steht übrigens auch unter Punkt 2 auf dem Handout. Aber gut. So, meine Aufgabe an dich, du hast 2 Minuten Zeit. Schreibe die Fragen und Zweifel auf, die du hast. Du kannst dein Handy rausholen, kannst es im Kopf machen. Welche Fragen an den Glauben, welche Zweifel zu diesem ganzen Thema Christsein laufen jetzt in dieser Woche durch deinen Kopf? Ich gebe dir 2 Minuten Zeit. Wie gesagt, das ist gut. Also wenn du jetzt nichts aufschreibst, ist das falsch. Warum? Ja, einfach deshalb, weil irgendwas muss. Ich habe Fragen, heute Fragen. Ich habe Dinge in der Bibel, die habe ich gelesen, sind mir noch nicht ganz klar. Das kannst du jetzt da hinschreiben. Wie passt das? Ab nächste Woche haben alle ihren Stift, glaub mir. Die wollen alle reinschauen, ne? Die haben nichts selber und wollen reinschauen. Mit welchen Fragen, mit welchen Zweifeln, mit welchen verstehe ich nicht Gedanken geht ihr gerade durch die Welt? Okay, wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen machen wir an der Stelle den Break. Das war eine Lernaktivität, okay? Damit ihr merkt, was jetzt Neues kommt. Das ist, ich aktiviere euch und da ihr euch eh nur 12 Minuten konzentrieren könnt im Schnitt, ja, seid ihr jetzt wieder bei mir. Das ist total cool. Das heißt, wir wechseln die Art der, wie heißt das Ding, Lernmethode heißt das Ding, ja. Wir wechseln das immer mal, damit ihr da bleibt. So, ihr seid wieder bei mir, haltet das fest, ihr braucht das, was ihr aufgeschrieben habt, nochmal. Ich wiederhole, Punkt 1, Zweifel und Fragen gehören zum Glauben dazu. Wenn du keine hast, hast du ein Problem. Weil dann wiegst du dich in einer falschen Sicherheit und bist eigentlich nicht dabei, den Glauben tiefer zu erforschen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist so, als wenn du in einer Beziehung bist und du weißt alles in der Beziehung. Wenn mir Christian sagen würde, ich weiß alles über Becky, dann würde ich sagen, du hast noch nicht angefangen, noch nicht mal im Hauch angefangen, darüber nachzudenken. Ja, da fehlt, da ist noch, wer in eine Beziehung hinein will, muss Fragen stellen und wenn du keine hast, dann such dir welche. Das ist, meine Unterwegsler müssen jeden Morgen 2 gute Fragen zum Frühstück mitbringen. Warum? Weil Fragen sind entscheidend. Finde gute Fragen zum Glauben und du kommst im Glauben weiter. Natürlich nicht dadurch, dass du die Fragen stellst, sondern dass du nach den Antworten forschst. Ist ja irgendwie logisch. Punkt 1, Fragen gehören dazu. Punkt 2, hilfreiche Zweifel helfen weiter, weil ich merke, es geht hier um Wahrheit. Punkt 3, es gibt auch kaputtmachenden Zweifel. Frage an euch, was macht Zweifel zu einem kaputtmachenden Zweifel? Wann macht er mich kaputt? Wenn ich den Glauben in Frage stelle. Ein bisschen stellt aber auch Asaf ihn in Glauben. Aber ich weiß, da gibt es eine zu stark in Glauben stellen. Wenn mein Vertrauen in Gott, wenn er mich bestimmt. Wann ist Zweifel zerstörerisch? Wenn ich nicht offen für Korrektur wäre. Richtig, richtig. Total gut. Also, was macht Zweifel zerstörerisch? Ganz einfach. Das ist Zweifel, den ich zwar äußere, aber eigentlich bin ich gar nicht auf der Suche nach einer Antwort. Dieser Zweifel ist Ausdruck einer inneren Zerrissenheit. Vielleicht sogar Ausdruck von ein bisschen Rebellion in meinem Leben. Dieser Zweifel will nicht hören, was Gott sagt, sondern er ist ein Symptom für ein tief liegendes geistliches Problem. Jakobus Kapitel 1 heißt es: Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Hier ist der Zweifler nicht der, wie so ein Thomas, der ein Interesse an Wahrheit hat und sucht: Hier habe ich es mit einem wankelmütigen, mit einem zweiseligen Menschen zu tun, der nicht genau weiß, wo er hingehört. Gehöre ich jetzt zu Gott? Ist das jetzt mein Leben? Bin ich wirklich Christ? Oder gehöre ich doch nicht zu Gott? Versteht ihr diese Zerrissenheit? Da sitzt einer zwischen zwei Stühlen. Bin ich jetzt Christ? Oder bin ich es jetzt nicht? Und ständig so hin und her. Und im Blick auf so ein Verhalten, was muss ich denn tun, wenn ich so eine Art von Zweifel habe? Brauche ich dann die Antwort? Und die Antwort lautet: Nee, das, was du brauchst, wenn du so ein hin und her gerissener bist, wenn dein Zweifel Ausdruck dieser inneren Zerrissenheit ist, wo du nicht mehr genau weißt, wo stehe ich denn? Jakobus 4, Vers 8. Was du dann brauchst, ist was ganz anderes. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Es gibt einen Zweifel, da ist jemand gläubig und hat eine echte Frage. Und dann gibt es den Zweifel, der ist Ausdruck von etwas Ungläubigem in mir drin, von Gottes Ferne, wo ich Buße brauche, Umkehr brauche, Neuorientierung brauche, wo ich das brauche, mal mit Gott ernst zu machen. Deswegen naht euch Gott. Der Zweifel ist Ausdruck von Gottes Ferne, nicht von einer Suche nach Wahrheit. Hier ist jemand noch gar nicht Christ. Und dieser Zweifel, den er da äußert, der zahlt einfach nur ein auf seinen Unglauben. Und deswegen reinigt die Herzen. Die Antwort auf zerstörerischen Zweifel ist Buße. Du machst dich nicht auf die Suche nach einer Antwort, sondern du musst erst einmal sagen: Hey, ich stelle mich jetzt mal ganz bewusst wirklich auf die Seite Gottes. Ich höre jetzt auf, zwischen den Stühlen zu sitzen. Und ich gebe dir jetzt eine Minute, um die Fragen oder die Zweifel, die du vorhin aufgeschrieben hast, mal durchzugehen und zu überlegen: Was ist das denn für eine Frage? Ist das eine Frage, die ich stelle, weil ich in meiner Beziehung zu Gott tiefer kommen will, weil es mir wirklich um Gott und meine Beziehung zu ihm geht? Oder ist das eine Frage, die ich stelle, weil es mir eigentlich darum geht, dass ich diese Frage wie so ein Schutzschild vor mir hertrage? Es ist wie so ein, kennt ihr das? Ja, wenn Leute sagen: Ja, ich kann nicht glauben, weil, warum lässt Gott Leid zu? Ich kann dir die Frage beantworten. Willst du wirklich die Antwort hören? Interessiert es dich? Oder ist das die Frage, mit der du einfach nur dich abschirmst von Gott und Gott auf Abstand hältst? Das ist die Frage. Geh nochmal die Fragen durch, die du vorhin aufgeschrieben hast. Wo gehören die hin? Hältst du Gott auf Abstand? Oder willst du wirklich die Antwort wissen? Eine Minute. Ich wiederhole meine drei Punkte nochmal. Zweifel und Fragen gehören zum Glauben dazu. Wenn du sie nicht mehr hast, bist du geistlich tot. Jedenfalls nicht mit Gott unterwegs. Wenn du meinst, alles verstanden zu haben, komm zu mir. Ich stelle dir mal meine Lieblingsfragen. Ich habe noch ein paar. Zweitens, es gibt diesen hilfreichen Zweifel, der mich tiefer in eine Beziehung zu Gott hineinführt. Wo ich merke, ich will jedes Jahr mehr verstehen, um ihn mehr zu verstehen, in dieser Beziehung zu wachsen. Und dann gibt es zerstörerischen Zweifel. Dinge, die ich nach vorne schiebe, weil ich eigentlich Gott auf Abstand halten will und für mich und für andere eine Erklärung brauche, warum ich mich nicht mehr auf Gott einlasse. Wenn du Fragen und Zweifel hast, schreib sie dir auf, entscheide dich, wo stehe ich? Will ich mit Gott oder will ich nicht? Und wenn du sagst, ich will mit Gott, dann lade ich dich ein, jetzt mit uns Abendmahl zu feiern. Und als Antwort auf diese innere Gewissheit, dass da einer ist, der mich liebt, der für mich am Kreuz gestorben ist, der mich einlädt in eine Beziehung, die ein Leben lang tiefer werden darf. Als Antwort auf diese Beziehung, einfach gehorsam zu sein und nach vorne zu kommen und Brot und den Kelch beziehungsweise die kleinen Kelchleins hier zu nehmen und dich daran zu erinnern, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Weißt du, unsere Zweifel, unsere Fragen, manchmal stellen wir uns selber damit in Frage. Bin ich echt, weil ich diese Fragen habe? Und jetzt feiern wir diesen einen Moment, auf den es wirklich ankommt. Es kommt nie auf dich an. Es kommt immer nur auf das an, was Jesus getan hat. Und deswegen, ich lade dich ein. Deine Zweifel und deine Fragen und was dir so durch den Kopf geht, jetzt hinter dir zu lassen und auf Jesus zu schauen. Jeder, der für sich sagen kann, Jesus ist Herr in meinem Leben. Er ist derjenige, der mir in meinen Zweifeln, in meinen Fragen, in meinem schwächsten Moment begegnet. Da gehört er hin. Wenn du sagen kannst, das ist so, dann lade ich dich ein, komm nach vorne. Ich möchte die Einsetzungsworte lesen aus dem 1. Korintherbrief. Da heißt es, 1. Korinther, Kapitel 11, und Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also wir gehen nach vorne und wir nehmen an den Zeichen teil, weil wir etwas im Gedächtnis haben, weil wir uns an etwas erinnern. Wir nehmen ein Stück Brot und wir erinnern uns daran, da ist einer für mich gestorben. Das ist das Zentrum meiner Existenz. Und dann heißt es hier, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Da ist Blut geflossen für deine Sünde. Und die Frage ist, hast du das verstanden? Hast du das für dich angenommen? Bist du die Person, die auf diesem Blut ihr Leben aufgebaut hat? Oder sagst, das ist alles, worum es geht. Der Rest ist völlig Wurst. Aber dass ich das gefunden habe, dies tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, was tun wir? Wir verkündigen den Tod des Herrn. Die himmlische Welt schaut zu und sieht uns etwas tun. Und wenn du nach vorne gehst und sagst, Jesus ist Herr in meinem Leben, ich will ihn und nicht, er darf mich immer tiefer in diese Beziehung hineinführen. Wenn du hier vorne stehst, dann verkündigst du vor der himmlischen Welt, ich will für diesen Jesus leben. Er ist für mich gestorben. Ich will nur ihn. Und dazu laden wir dich ein. Und ich möchte, bevor ihr nach vorne geht, ihr kennt das Prozedere, dieser Block fängt an, dann kommt der Mittelblock und dann kommt der gesamte Rest. Ich möchte am Anfang noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, du bist der Lebendige. Das ist so gewaltig. Du bist der Lebendige, der die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Du bist gestorben und wieder auferstanden, um an die Spitze einer neuen Menschheit zu treten, wo jeder Einzelne, der im Glauben dazukommt, von dir ewiges Leben geschenkt bekommt. Herr, und wir wissen, dass im Zentrum dieser Bewegung ein Kreuz steht, wo dein Leib gebrochen und dein Blut geflossen ist. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das jetzt aufrichtigen Herzens hier bekennen, wenn wir nach vorne gehen, dass das unser Fundament ist. Herr, schenk es uns, dass wir reflektiert genug sind, um zu sehen, wo es in unserer Beziehung zu dir noch Entwicklungspotenzial gibt und gleichzeitig fröhlich, freudig, jubelnd genug sind, um zu wissen, dass alles von dir abhängt. Herr, das ist eine Spannung, wenn wir uns anschauen, aber es ist eine Spannung, die du am Kreuz ausgehalten und wo du alles getan hast, dass wir sie nicht tragen müssen, weil du sie getragen hast. Und in diesem Sinn, Herr, wollen wir dir von Herzen danken für deine Liebe, dein Opfer und dafür, dass du den Preis für unsere Sünden bezahlt hast. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.